Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben Romane für Kinder. Sie haben nicht nur Ihr Manuskript an einen großen Verlag verkauft, sondern gleich auch noch die Filmrechte abgegeben in, sagen wir mal, fünfstelliger Höhe. In dem Fall haben Sie wirklich das ganz Große losgezogen. Sowas soll vorkommen, passiert aber eher selten und häufiger noch in der Belletristik als im Kinderbuch. Wie immer gelten nämlich, wenn es um Stoffe für jüngste Leser und jüngste Zuschauer geht, ganz eigene, ganz besondere Spielregeln. Schaut man sich an, was in der letzten Dekade in deutschen Kinos für Kinder gezeigt wurde, dann fällt auf, dass es sich bei den Produktionen fast ausschließlich um Filmfassungen sehr bekannter Bücher handelt, die dann gleich mit ganzem Titel oder auch mit dem Namen der Hauptfigur in der Filmversion vorkommen. Bibi und Tina, der kleine Drache Kokosnuss, der Räuber Hotzenplotz, Tim Thaler und das verkaufte Lachen, Conny und Co. oder auch die Häschenschule. Alles Bücher, deren Figuren sich zudem in gewisser Weise losgelöst haben. Sie existieren also schon als Merchandising-Artikel, führen in jeder Gestalt ein Eigenleben in Kinder- und Wohnzimmern, oft über mehrere Generationen hinweg. Eltern geben ihren Kindern ja gerne die Bücher, die sie selbst gelesen haben oder lesen ihnen daraus vor. Kommt dann später der Film dazu, ist das Interesse der ganzen Familie gesichert. Das Familienentertainment ist ein Segment, auf das die großen Studios in Hollywood steigenden Wert legen und auch hierzulande geht der Trend genau in diese Richtung. Schon viel schwieriger wird es für Drehbuchautoren, Regisseure, Produktionsfirmen, Autoren, einen Filmstoff für Kinder jenseits der bekannten Buchvorlage oder sogar ganz unabhängig vom Buch zu entwickeln. Es scheint, als stünden beim Kinderfilm Kunst und Kommerz in einer ganz besonderen Beziehung. Warum genau das so ist und welche Ausnahmen die Regel bestätigen, das wollte unsere Mitarbeiterin Anna Tollkötter wissen. Sie hat sich auf den Weg gemacht und bei Experten, Produktionsfirmen und Buchverlagen nachgefragt. Vom Buch zum Film oder vom Film zum Buch? Das fragt unser heutiges Wochenendfeature. Und los geht es mit einer Szene aus einem sehr alten Film, der das geschafft hat, was alle so gerne wollen. Emil und die Detektive war und ist ein Familienfilm.
Wohin geht denn die Welt, Heide?
Nach Berlin.
So, so. Nach Berlin. Haben wohl Ferien.
Lang, lang ist's her. 1931 wurde der erste deutsche Kinderfilm gezeigt, und zwar Emil und die Detektive, verfilmt unter der Regie von Gerhard Lamprecht, nach einer Buchvorlage von Erich Kästner aus dem Jahr 1929. Nun war es keineswegs so, dass es zuvor keine Filme für Kinder gegeben hat. Ganz im Gegenteil. Neu war jedoch, dass sich ein Film ausschließlich an ein jüngeres Publikum richtete. Die Filme zuvor kannten keine spezifische Adressierung, so Tobias Kurwinkel, Leiter des Arbeitsbereichs Kinder- und Jugendliteratur und Kinder- und Jugendmedien an der Universität Bremen.
Der Film richtete sich nicht an Kinder und Jugendliche und spezifisch an Erwachsene, sondern der Film war einfach da und sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche guckten sich eben diese Filme an. Und das Ganze begann mit Verfilmungen von literarischen Szenen und vor allem auch von Märchenszenen.
In den 1930er Jahren ging es also los, doch schon kurze Zeit später war schon wieder Schluss damit. Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Erst in den 1950er Jahren etablierte sich der Kinderfilm in Deutschland erneut. Märchenverfilmungen und dann in den 1960er Jahren Astrid Lindgren-Filme aus Schweden, darunter Kalle Blomqvist, sein schwerster Fall.
Als Meisterdetektiv ist man immer im Dienst. Übrigens glaube ich nicht, dass heute noch was passiert.
Also diesmal haben Sie falsch kombiniert, Herr Meisterdetektiv. Es wird nämlich bald Krieg geben. Krieg zwischen der roten und der weißen Rose. Und warum? Natürlich geht es wieder mal um den berühmten Großmummerich.
Ob Kalle Blomqvist, Emil und die Detektive oder Märchen, alle Filme hatten etwas gemeinsam. Sie hatten eine Buchvorlage. Das war damals so und das ist heute nicht anders, so Tobias Kurwinkel.
Man geht grundsätzlich davon aus, dass die Hälfte aller Filme, die in den Kinos laufen, Buchverfilmungen sind oder Adaptionen von literarischen Werken sind. Für den Kinder- und Jugendfilm ist das aber noch viel, viel höher anzusetzen. Also ich würde behaupten, dass wir es zu 80% mit Literaturverfilmung zu tun haben, bei Kinder- und Jugendfilmen.
Kein Wunder, zieht doch eine bekannte Figur ein breites Publikum ins Kino. Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren oder der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler aus dem Jahr 1962 sind nur zwei Beispiele. Die Bücher wurden rasch ein großer Erfolg und schon kurze Zeit später sah man die Helden auf der großen Leinwand. Ähnlich war es bei Rico Oskar und Die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel, 2009 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, 5 Jahre später in den deutschen Kinos, gefolgt von 2 weiteren Buchadaptionen. Doch nicht immer folgen auf Bestseller sofort die entsprechenden Kinderfilme. Beispiel Meine beste Freundin Conny. 1992 war das blonde Mädchen im rot-weiß geringelten Pullover erstmals in einem Pixi-Buch zu sehen. Conny kommt in den Kindergarten, so der Titel.
Conny zieht heute ihr schönstes Kleid an. Conny hat Geburtstag. Sie ist jetzt 4 Jahre, alt genug für den Kindergarten. Für den Kindergarten braucht sie viele Sachen. In ihren Geschenkpaketen findet sie eine rote Kindergartentasche und rote Hausschuhe.
Es folgten weitere Conny-Pixi-Bilderbücher für Kindergartenkinder, Maxi-Pixis, Conny-Bücher für Mädchen im Grundschulalter, dann Conny-Romane ab 10 Jahren und seit 2013 auch Romane für Mädchen ab 12. Seit den Anfängen sind rund 40 Millionen Conny-Bücher verkauft worden. Pro Jahr sind es derzeit fast 3 Millionen. Nicht zu vergessen die zahlreichen Hörspiele, Gesellschaftsspiele, Lernhilfen, das Conny-Musical und unzählige Merchandising-Artikel von der Zahnbürste bis zur Conny-Puppe. Conny ist längst nicht mehr nur eine Figur, Conny ist eine Marke. Da ist es geradezu verwunderlich, dass der erste Conny-Film erst im Jahr 2016 auf der großen Leinwand zu sehen war, und zwar 24 Jahre nach dem ersten Conny-Buch. Für Frank Kühne vom Carlsen Verlag, Programmleiter der Marke Conny, ist dies jedoch eine schlüssige und erfolgsversprechende Strategie.
Als dann die Nachfrage nach Conny-Merchandising und Conny-Kinofilm und Conny-Fernsehen und Conny-Zeitschrift so groß wurde, haben wir in Ruhe überlegt, wie wir das machen wollen bei der Conny, und haben uns gesagt, nein, wir wollen es eher langfristig. Wir wollen es eher über Jahre verteilen und wir wollen, dass viele Kinder über viele Jahre Spaß an Conny haben.
Erst 2012 laufen 52 Folgen der Zeichentrickserie im Kika. Der Titel Meine Freundin Conny, die Zielgruppe Kindergarten und Vorschulkinder, produziert vom ZDF. Für den Carlsen Verlag war klar, jetzt war der richtige Zeitpunkt, um einen Kinofilm zu entwickeln. Die Zielgruppe: ältere Kinder ab Grundschulalter. Und ein Realfilm, das bedeutet ein Film mit echten Figuren. Die Buchvorlage: Conny und Co. für Mädchen ab 10 Jahren. Der Andrang von Filmproduktionsfirmen war groß und wer letztendlich das Rennen gemacht hat, entschieden klare Kriterien.
Am Anfang prüfen wir, ob jemand, der Conny verfilmen möchte, die Figur und das Thema und das Anliegen der Bücher gut verstanden hat. Das ist für uns das Allerwichtigste. Jemand muss Conny verstanden haben und er muss sie mögen und schätzen, aber eben auch wissen, was das Wertvolle an ihr ist und was ihr Anliegen ist. Und wenn wir den Eindruck haben, wir haben jemanden als Partner für so eine Verfilmung, der genau den Kern der Conny-Geschichten gut verstanden hat, dann begibt man sich auf einen gemeinsamen Weg, um Geschichten zu finden, auszuformulieren, zu Drehbüchern zu entwickeln. Und dann gibt es Probeszenen, die erstellt werden, die uns zur Freigabe vorgelegt werden. Da sind wir eingebunden in die Freigabe von Drehbüchern und Filmfolgen.
Frank Kühne entschied sich für die Berliner Filmproduktionsfirma Barefoot Film unter der Geschäftsführung von Till Schweiger, später Co-Produzent des Kinofilms. 2016 ist es dann soweit. Conny und Co. läuft in den Kinos unter der Regie von Franziska Buch und mit Emma Schweiger in der Hauptrolle. Ausgehend von Figuren und Setting der Conny und Co. Bücher für Mädchen ab 10 Jahren wird die Figur Conny tatsächlich im Film so verstanden, wie es dem Verlag vorschwebt. Das Mädchen im unverkennbaren rot-weiß geringelten Oberteil ist Teil der vierköpfigen Familie Klawitter mit Akademikereltern und einem jüngeren Bruder, um den sie sich gerne kümmert. Die 12-jährige Conny ist tierlieb, hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und widersetzt sich dafür schon mal den Anweisungen der Erwachsenen. Grundsätzlich also eine heile Conny-Welt, nah an den Conny-Büchern, in denen das Böse keinen Platz hat bzw. haben darf oder besiegt wird.
Guten Morgen, Klawitter!
Und was, wenn meine neue Lehrerin Kinder frisst?
Na gut, in dem Fall darfst du morgen dein Ritterschwert mit in die Schule nehmen.
Wenn es dann nicht zu spät ist.
Komm, die 7., da bin ich garantiert die Einzige, die noch kein Handy hat.
Einzige.
Und ich kann gern deinen neuen Klassenkameraden erzählen, was oxidativer Stress und elektromagnetische Felder in den Gehirn meiner Patienten anstellen.
Oder ich gehe in Unterwäsche zur Schule, das ist nicht ganz so peinlich.
Das Konzept des Carlsen Verlags ging auf. Mehr als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich Conny und Co. im Kino an. Bekannte Marken scheinen tatsächlich ein Erfolgsgarant im Filmsektor zu sein. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz von Filmproduktionsfirmen um Buchrechte steigt. So nimmt es jedenfalls Katharina Wicke wahr. Sie arbeitet bei der Filmproduktionsfirma Accord Film in Berlin als Creative Producer. Das bedeutet, sie begleitet die kreativen Prozesse einer Filmproduktion von den Anfängen bis zur Verfilmung. Ihr fällt auf, dass es mittlerweile ein regelrechtes Gerangel um erfolgreiche Bücher gibt. Meistens handelt es sich dabei um Buchreihen.
Da sind auch die Verlage mittlerweile oder die Agenten schon teilweise in der Position, die einzelnen Bieter so ein bisschen gegeneinander ausspielen zu können oder, was natürlich für sie noch besser ist, sich unterschiedliche kreative Ansätze erstmal vorstellen zu lassen und sich das dann aussuchen zu können. Wenn man ein gutes Verhältnis zu einem Verlag hat, kann es natürlich auch so rumlaufen, dass der Verlag auf eine Filmfirma zukommt oder man schon vorher mal darüber spricht, was habt ihr in der Pipeline, wonach sucht ihr? Also das kann auf diesem Wege schon auch mal dazu kommen, dass Filmrechte auf diese Art vergeben werden. Das ist aber auch noch eine relativ neue Entwicklung, gerade im Kinderbuchbereich in Deutschland.
Erweist sich eine Zusammenarbeit zwischen Verlag und Produktionsfirma also einmal als erfolgreich, so folgen weitere gemeinsame Projekte. Beim Carlsen Verlag war es der zweite Conny-Kinofilm gemeinsam mit Til Schweiger und seinem Team. Katharina Wicke und ihrem Team von Accord Film, allen voran Geschäftsführer Dirk Beinhold, kommt ebenfalls eine bereits erfolgte Zusammenarbeit mit einem Verlag zugute.
Es war so, dass wir mit dem Esslinger Verlag den Raben Socke als Kooperationsprojekt haben. Da sind mittlerweile 2 Kinofilme entstanden, eine Serie, der dritte Film ist gerade in Produktion. Und Dirk Beinhold hat mit der Verlegerin gesprochen, was der Esslinger Verlag eigentlich sonst noch für Marken im Portfolio hat. Weil das ist was, was wir über die Jahre festgestellt haben, dass einfach Verleiher auf Marken anspringen und Geschichten, die auf keiner großen Marke basieren, die keine Buchvorlage haben, einen sehr schweren Stand haben, überhaupt finanziert, entwickelt zu werden. Und so kam das Gespräch auf die Häschenschule, weil das ja nun seit 1924 ein absoluter Longseller ist mit über 1 Million verkauften Büchern und über Generationen bekannt.
Die Häschenschule? Das fast 100 Jahre alte, wie es im Titel heißt, lustige Bilderbuch von Fritz Koch-Gotha und Albert Sixtus wirkt auf den ersten Blick in keiner Weise zeitgemäß und noch weniger für einen Kinofilm geeignet, widersprachlich noch pädagogisch.
Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch. Tunkt auch eure Schwämmchen ein. Sind denn eure Pfötchen rein? Ja, nun marsch zur Schule gehen. Mütterchen, auf Wiedersehen.
Das Ziel des Verlags, aus dem angestaubten, konservativen Buch eine moderne Geschichte fürs Kino zu entwickeln. Kein einfaches Unterfangen, so Katharina Wicke. So hat es von der ersten Idee bis zum Film rund 7 Jahre gedauert.
Dem Verlag war sehr wichtig, dass wir die Marke nicht verraten. Denen war auch bewusst, dass wir eine Geschichte stricken müssen, dass wir die ganze Sache modernisieren müssen. Aber ihnen war eben wichtig, dass auch die Oma oder die Uroma, kann man jetzt schon fast sagen, die Urenkel ein Häschenschulbuch zu Ostern schenken möchte und dann auch noch die passenden Servietten dazu, dass die trotzdem einen Anknüpfungspunkt findet. Deshalb waren wir schon frei, aber wir haben uns eben auch bemüht, das Originalbuch mit einzubeziehen. Das kommt also in der Geschichte vor. Wir sehen sogar das Cover des Buches und es werden Verse zitiert aus dem Buch. Viel mehr Einschränkungen gab es da letztlich nicht.
Ostern 2017 war es dann soweit. Der Animationsfilm »Die Häschenschule« kommt in die Kinos. Ebenfalls mit Erfolg. Rund 380.000 Zuschauer in Deutschland und Österreich, allein in Polen waren es etwa 160.000. Das, was das Publikum hier erlebte, war sogenanntes Family Entertainment. Das heißt, mit dem Film wird nicht nur ein Kind, sondern die ganze Familie ins Kino gelockt. In diesem Fall sogar die weitaus älteren Generationen.
Ist das hier etwa die Häschenschule? Nee, oder? Euch gibt's wirklich?
Na, also bitte.
Ja klar.
Natürlich gibt's uns.
Kennst du nicht das Buch?
Auf dem Rücken sitzt das Ränzchen.
Oh?
Hinten wippt das Hasenschwänzchen.
Mhm. Richtig.
Wer gibt das Hasenschwänzchen. Nee, oder?
Es gelingt im Film, die moderne Welt mit der etwas altbackenen Häschenschulenwelt zu verbinden in Form eines coolen Großstadthasens, der aus Versehen im Wald in der Häschenschule landet. Mehrere Generationen können an denselben Stellen lachen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. In der Geschichte des Kinderfilms ist ein Kinderfilm, der die ganze Familie ins Kino lockt, seit den 1990er Jahren das Erfolgsrezept, so Tobias Kurwinkel von der Uni Bremen.
Erzählerisch kommt mit den 90er Jahren auch der sogenannte Family Entertainment Film zutage. Warner Brothers hat damals extra eine Abteilung eingerichtet, um dieses Genre zu bewerben, überhaupt erstmal richtig entstehen zu lassen. Wenngleich es das schon immer gegeben hat, aber man kann definitiv seit den 90er Jahren, spätestens seit Mitte der 90er Jahre sehen, dass das eigentlich das Format ist, das sich heute zuhauf im Kino findet.
Und immer wieder mit einer erfolgreichen Buchvorlage. Man denke nur an Harry Potter von J.K. Rowling oder Tintenherz von Cornelia Funke. Doch es geht auch anders. Ostwind. Eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch. Der Film von Katja von Garnier über ein Mädchen, das mit Hilfe eines Pferdes Selbstbewusstsein erlangt, zog fast 1 Million Besucherinnen und Besucher in die Kinos, also etwa doppelt so viele wie in Conny und Co. Ostwind war neben Fuck You Goethe der erfolgreichste Film 2013. Inzwischen ist der 3. Teil in den Kinos angelaufen. Der Film hatte anfangs keine Romanvorlage. Die Münchner Produktionsfirma Konstantin Film wollte auf Grundlage des Drehbuchs der Autorin Lea Schmidbauer einen Kinofilm für Mädchen produzieren, und zwar mit einem parallel dazu erscheinenden Buch. So wandten sie sich an die Verlagsgruppe Random House, und dort bekam es die Lektorin Sarah Schuck in die Hände.
Dann habe ich mir das angeguckt und wir haben das bei uns im Verlag besprochen, und tatsächlich, dieses Drehbuch war so gut und die Idee war so gut, dass man da sofort auch sich das Buch zu vorstellen konnte.
Eine eher ungewöhnliche, nicht erfolgsversprechende Vorgehensweise. Kein bekannter Roman als Grundlage, kein bekannter Titel im Kino, trotzdem das Buch zum Film, ebenfalls von Lea Schmidbauer beim Filmstart.
Der Film war sehr erfolgreich, aber tatsächlich muss man sagen, ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Das Buch war eigentlich fast noch erfolgreicher. Filmbücher verkaufen sich immer sehr gut, aber tatsächlich war das bei Ostwind was ganz Besonderes. Die Bücher zum Film haben sich unglaublich gut verkauft und die haben sich vor allen Dingen auch weiterverkauft. Die Nachfrage war nach dem Film immer noch sehr groß da und die Fangemeinschaft von Ostwind war einfach immer noch da.
So wurde aus dem erfolgreichen Film Buchprojekt ein Wechselspiel. Band 2 wurde als Roman entwickelt. Kurz darauf kam der Film in die Kinos. Gleiches bei Band 3. Und zusätzlich noch parallel zur Kinoauswertung die Bücher zum Film. Ein Unterfangen, das mitunter durchaus stressig für die Verlage sein kann.
Die Filmbucharbeit ist ganz oft auf dem letzten Drücker. Auch weil wir natürlich das Filmplakat benutzen. Und das Filmplakat ist erst kurz vor dem Film auch fertig, sodass wir es dann auf unser Buch machen können für unser Cover. Das ist immer eine recht knappe Angelegenheit.
Doch die Mühe lohnt sich, denn der Verkauf von Filmbüchern hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. So waren 1/3 der insgesamt 1,5 Millionen verkauften Ostwind-Bücher Filmbücher.
Natürlich ist das immer so ein bisschen so eine sichere Bank. Man hat einen Film und dann hat man ein Filmbuch und dann wird sich das schon gut verkaufen. Das ist eben nicht immer so, aber es ist schon ganz oft so. Das haben natürlich auch nicht nur wir erkannt, sondern das haben auch andere Verlage erkannt. Und da gibt es natürlich schon eine Konkurrenz, klar.
Auch die Verfilmungen von Conny und Co. und die Häschenschule gingen mit Filmbüchern einher. Diese sogenannten Nebenprodukte, vom Buch zum Film bis hin zu den Merchandising-Artikeln, sind sowohl für die Verlage als auch für die Filmproduktionsfirmen von großer wirtschaftlicher Bedeutung, so Katharina Wicke von Akkordfilm.
Diese Nebenprodukte, die sind immer sehr wichtig. Und wenn der Film überhaupt nicht im Kino zieht, dann können auch die Nebenprodukte zum Film da nichts ausrichten. Aber es bedingt sich schon gegenseitig. Also wenn der Film im Kino gut ankommt, dann sind die Chancen, dass auch diese Nebenprodukte nochmal gekauft werden, natürlich groß.
Für Frank Kühne, Programmleiter von Conny beim Carlsen Verlag, ist ein Kinderkinofilm aus einem weiteren Grund wirtschaftlich interessant.
Wenn Sie nur den Kinofilm haben und der ist dann im Kino gewesen und kommt dann in der DVD-Schiene, dann ist das in der Lebenszeit eines normalen Kinofilms eher kurz. Kinder-DVDs können sie 10, 15, 20 Jahre lang erfolgreich platzieren.
Kinderbücher und Kinderfilme als langlebiges, lukratives Geschäft? Hinter den Kulissen von Verlagen und Filmproduktionsfirmen ist jedenfalls mächtig was los, so der Eindruck. Verlage versuchen, die Filmbuchrechte zu erwerben, Filmproduktionsfirmen bieten für die Filmrechte, teilweise liegen die Rechte auch bei den Autoren, die selbst entscheiden möchten, wie und wo ihr Buch oder Filmstoff platziert wird. Ausschlaggebend sind hier entsprechende Verträge, die anfangs bei einem Buchprojekt mit dem Autor oder der Autorin ausgehandelt werden. Genaue Summen oder Details nennt hier niemand. Die Rede ist von sogenannten Geschäftsgeheimnissen. Klar ist jedoch, je nach Bekanntheitsgrad eines Buches oder einer Marke liegen die Summen beim Rechteerwerb zwischen 0 Euro bis hoch zu 5- oder 6-stelligen Summen. Es geht bei der Auswahl von Kooperationspartnern also nicht nur um Inhalte, sondern schlichtweg um Geld. Ist also für die Verlage inzwischen die Verfilmbarkeit von Romanen oder Marken ausschlaggebend für neue Buchprojekte? Frank Kühne.
Lesen ist eine wichtige Kompetenz und deswegen ist das Bücherlesen unser großes Anliegen. Und deswegen ist es aber auch gut, dass wir unsere Bücher verfilmen lassen, weil wir im Kino noch eine andere Zielgruppe erreichen, noch andere Kinder, die vielleicht dem Bücherlesen nicht so nah sind, wo sie dann aber, wenn sie den Kinofilm gesehen haben, Lust bekommen, auch die Bücher dazu zu lesen.
Sarah Schuck.
Ich glaube, das muss man immer individuell betrachten, weil ich muss ja Gott sei Dank nicht entscheiden, ob es sich für eine Verfilmung eignet. Ich muss eigentlich ja nur gucken, dass es sich gut als Buch eignet und dass sich die Geschichte in einem Buch mit einem schönen Spannungsbogen auch gut erzählen lässt. Wenn dann natürlich noch sowas dazukommt, dass dann auch noch so bestimmte Bilder im Kopf entstehen, dann glaube ich, ist es nochmal was ganz Besonderes. Aber ich glaube, das kann man nicht so als allgemeine Formel anwenden und sagen, nur dann ist es gut.
Also doch Bücher ohne wirtschaftliche Hintergedanken? Tobias Kurwinkel von der Uni Bremen geht davon aus, dass es auch in Zukunft mehrheitlich Kinderfilme geben wird, deren Helden bereits bekannt sind. Originäre Kinderfilme, also Kinderfilme ohne Buchvorlage, wird es auch weiterhin kaum geben, obwohl es dafür inzwischen besondere Plattformen gibt, wie beispielsweise Förderungen durch das Staatsministerium für Kultur und Medien oder die im Jahr 2013 ins Leben gerufene Initiative Der besondere Kinderfilm. Diese Initiative hat sich auf die Fahnen geschrieben, dem Kinderfilm in Deutschland, so heißt es, mehr Präsenz und ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Das bedeutet, mehr Kinderfilme sollen im Kino und im Fernsehen laufen. Seit 2013 wurden dank dieser Initiative bereits 3 originäre Kinderfilme auf der großen Leinwand gezeigt. Winnetous Sohn, Entegut und Auf Augenhöhe, so die Titel. Rund 40.000 Zuschauer wurden pro Film registriert. Im Vergleich zu Ostwind, Conny oder der Häschenschule ist das wenig. Anders verhält es sich jedoch mit der Auswertung im Fernsehen. Allein Winnetous Sohn hatte bei seiner Erstausstrahlung im Kika mehr als 300.000 Zuschauer. Im ZDF waren es einige Monate später mehr als 400.000. Und zwar nur Kinder. Es entsteht der Eindruck, als wäre ein originärer Kinderfilm eher etwas für das Fernsehen als fürs Kino. Die Förderung von Kinderfilmen hat jedenfalls in den letzten Jahren zugenommen. Und die Anzahl der deutschen Kinderfilme im Kino steigt. Noch 2015 waren es 11 neue deutsche Kinderfilmproduktionen. In diesem Jahr werden es 20 Kinderkinofilme sein. Nichtsdestotrotz gehen Förderer wie die Fernsehsender oder die Medienförderungsgesellschaften, ohne deren Zuschüsse überhaupt keine Kinofilme möglich wären, weiterhin lieber auf Nummer sicher und investieren ihr Geld in bekannte Stoffe. Auf lange Sicht ist noch eine weitere Entwicklung auf dem Kinderfilmmarkt zu erwarten, so Tobias Kurwinkel.
Ich glaube, dass das klassische Vorgehen sich sicherlich ändern wird oder hat sich auch schon lange geändert. Spielfiguren, denken Sie überhaupt auch an Spiele, aus denen dann Filme werden? Alles, was auf der digitalen Seite passiert. Die Anfänge liegen irgendwo bei Lara Croft. Und da gibt es auch mehr und mehr Tendenzen, dass da Synergien entstehen und dass aus derartigen Medien Filme werden.
Der Kinderfilmmarkt ist jedenfalls mächtig in Bewegung. Bleibt zu hoffen, dass Förderer, Verlage und Filmproduktionsfirmen den Mut für neue Innovationen Projekte finden.
Sie hörten Vom Buch zum Film oder vom Film zum Buch über die Verknüpfung von Kinderbuch und Kinderfilmmarkt. Ein Beitrag von Anna Tolkötter. Sie hat gesprochen mit Frank Kühne vom Carlsen Verlag in Hamburg, mit Katharina Wicke von der Produktionsfirma Akkord Film in Berlin und mit dem Medienwissenschaftler Tobias Kurwinkel. Er unterrichtet am Bremer Institut für Bilderbuchforschung. Der gesamte Beitrag ist wie immer nachzuhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder auch über unsere neue Audio-App. Die Redaktion der Sendung hatte Tanja Lieske und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.